Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt der vermutlich bekannteste Text aus dem Neuen Testament, die Geschichte von der Geburt Jesu. Wenn sie am Heiligen Abend erzählt oder vorgelesen wird, beflügelt sie die Fantasie von Kindern und erinnert Erwachsene an ihre Kindheit. Alte Leute denken daran, wie früher Weihnachten gefeiert wurde. Und wenn man den Fernseher einschaltet, kann man sogar miterleben, wie Schauspieler, Showmaster und Schlagersternchen mit bewegter Stimme vortragen: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Schön, dass ein Kernstück des christlichen Glaubens eine solche Berühmtheit erlangt hat. Doch wenn wir ehrlich sind, ist die sogenannte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium für viele Menschen nicht mehr als eine Requisite, die zum Christfest dazugehört, wie ein geschmückter Tannenbaum oder dekorativ verpackte Geschenke. Dabei ist die Botschaft, dass Gott seinen Sohn als kleines Kind in diese Welt geschickt hat, von großer Tragweite. Bevor in dieser Sendung die wohlvertrauten Worte des sogenannten Weihnachtsevangeliums erklingen, möchte ich Sie gerne auf ein paar biblische und geschichtliche Zusammenhänge hinweisen, um dann mit geschärfter Aufmerksamkeit diesen Bibeltext zur Hand zu nehmen, der manchen von uns vielleicht schon ein bisschen zu vertraut ist, um noch Erstaunen und Dankbarkeit auszulösen. Zunächst einmal sollten wir uns bewusst machen, dass die Welt nicht gleich einen Kopfstand machte, als die Geburt Jesu angekündigt wurde. Kaum eine Handvoll Leute wusste davon, dass Maria ein Kind zur Welt bringen sollte, das von Gott dazu bestimmt war, zum Erlöser der Menschen zu werden. Und fast scheint es so, als ob Gott sorgfältig darauf achtete, dass sein Sohn wie ein normales jüdisches Kind heranwuchs. Am 8. Tag nach seiner Geburt wurde er beschnitten, wie jeder andere jüdische Junge auch, wodurch seine Zugehörigkeit zum Volk Israel zum Ausdruck gebracht wurde. Zugleich wurde er damit unter das Gesetz gestellt. Das heißt unter anderem, seine Mutter Maria und sein Pflegevater Josef verpflichteten sich, Jesus im Geiste des alttestamentlichen Gesetzes zu erziehen und ihn später auch in der Einhaltung dieses Gesetzes zu unterweisen. Im Galaterbrief weist der Apostel Paulus auf diesen Sachverhalt hin, indem er schreibt: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Auf eine Art prominenten Bonus musste Jesus also von Anfang an verzichten. Auch ein Vorfall aus seinen späteren Kinderjahren deutet darauf hin, dass Jesus offenbar wie jedes andere Kind aufgewachsen ist. Er war damals 12 Jahre alt, als er sich mit Maria und Josef wegen des Passafestes in Jerusalem aufhielt. Als seine Eltern die Heimreise nach Nazareth antraten, blieb er in Jerusalem zurück und diskutierte im Tempel mit einigen der Lehrer. Maria und Josef vermissten ihren Sohn zwar, dachten jedoch, er habe sich zusammen mit Freunden oder Verwandten auf den Weg nach Hause gemacht. Als sie ihn jedoch nicht finden konnten, mussten sie noch einmal nach Jerusalem zurückkehren. 3 Tage suchten sie ihn dort. Als sie ihn schließlich im Tempel fanden, waren sie erleichtert. Maria machte ihm aber auch Vorwürfe. »Mein Sohn, warum hast du uns das angetan?« stellte sie ihn zur Rede. »Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Auch wenn Jesus ihnen zu verstehen gab, dass es ihn dorthin zog, wo er seinem himmlischen Vater begegnen konnte, so betonte Evangelist Lukas an einigen Stellen, dass Jesus wie ein gewöhnlicher Junge aufwuchs. Am Ende von Kapitel 2 zieht Lukas ein Resümee, das ich für äußerst interessant halte. Da heißt es: Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Heute würde man sagen, seine geistige und körperliche Entwicklung machte Fortschritte, er war bei seinen Mitmenschen beliebt und in seinem Leben wurde sichtbar, dass Gott ihn segnete. Geist, Körper und Seele werden hier angesprochen. Die drei Bestandteile, von denen man sagt, dass sie typisch sind für einen jeden Menschen. Schon in der Einführungssendung zum Lukasevangelium habe ich die Behauptung aufgestellt, und mit dieser Behauptung stehe ich nicht alleine da, dass Lukas in besonderer Weise das Menschsein Jesu betont. Eine Aussage des Apostels Paulus, der ja mit Lukas gemeinsam auf Missionsreise ging, bringt das wunderbar zum Ausdruck. Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Nun finde ich es sehr interessant, dass Jesus zu einer Zeit geboren wurde, als sich im Orient drei sehr unterschiedliche kulturelle Einflüsse bemerkbar machten. Und jede dieser Kulturen scheint einen Aspekt des Menschseins, bestehend aus Geist, Körper und Seele, besonders zu betonen. Die griechisch-hellenistische Kultur mit ihren hochentwickelten philosophischen Ansätzen steht für den Geist. Die Römer mit ihrer militärischen Präsenz und ihren sportlichen Wettkämpfen stehen für den Körper und das Judentum für die religiösen Bedürfnisse der Seele. Diesen drei kulturellen Einflussbereichen kann man wiederum jeweils ein Evangelium zuordnen. Lukas ist dem griechisch-hellenistischen Denken zugetan. Wir erinnern uns, er stammt nicht aus dem Judentum, sondern ist ein Heidenchrist und verfügt über allerbeste Griechischkenntnisse. Für die Römer, die zur Zeit Jesu das Heilige Land besetzt hielten, hat Johannes Markus das Markus-Evangelium geschrieben. Der Mann mit einem jüdischen und einem römischen Namen erklärt für sie die wichtigsten jüdischen Bräuche und bevorzugt eine recht knappe Darstellung der Ereignisse. Für Menschen wiederum, die sich im Judentum bestens auskennen, hat Matthäus sein Evangelium verfasst. Immer wieder verweist er auf Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die durch die Geburt Jesu und durch sein Wirken in Erfüllung gegangen sind. Das Erstaunliche ist, dass Gott diese drei recht unterschiedlichen Evangelien, aber natürlich auch das Johannesevangelium, dazu benutzt hat, Menschen aus den drei genannten Kulturkreisen in die Nachfolge Jesu zu rufen. Nach und nach entstanden überall christliche Gemeinden, in Jerusalem ebenso wie in Rom und Athen. Kein Wunder, dass zum Beispiel Christen, die sich im Judentum verwurzelt fühlten, zum Teil andere Dinge für wichtig hielten als die sogenannten Heidenchristen. Einige Schriften des Neuen Testaments geben anschaulich davon Zeugnis. Aber letztlich hat der gemeinsame Glaube an Jesus sie miteinander verbunden, über die kulturellen Grenzen hinweg. Jesus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, um sie von ihren Sünden zu befreien. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So schreibt der Apostel Paulus im Kolosserbrief. Alle diese Zusammenhänge, die ich versucht habe darzustellen, scheinen mir für das Verständnis des Lukasevangeliums und darüber hinaus wichtig zu sein. In Wirklichkeit sind die Zusammenhänge natürlich viel komplexer. Ich hoffe, dass diese grobe Darstellung trotzdem hilfreich war. Wenden wir uns nun endlich den bekannten Versen aus dem Lukasevangelium zu, die in keinem Heiligabendgottesdienst fehlen dürfen. Kapitel 2 beginnt mit einer historischen Einordnung der darauf folgenden Geschehnisse. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Wenn man hört, dass damals alle Welt geschätzt wurde, könnte man auf die Idee kommen, dass bei dieser Gelegenheit auch schon die Steuersätze für Russland, Tansania und Kanada festgelegt wurden. Doch das war natürlich nicht der Fall. Der Begriff alle Welt hat im griechischen Originaltext eine andere Bedeutung und meint eher den damals bekannten Teil der zivilisierten Welt. Und weil der römische Kaiser Augustus den Anstoß dazu gab, kann man davon ausgehen, dass er die Menschen im ganzen römischen Reich damit meinte. Die wollte er zur Kasse bitten. Kaiser Augustus gilt übrigens als erster römischer Kaiser. Eigentlich hieß er ja Gaius Octavius und war der Großneffe des berühmten Staatsmannes Gaius Julius Caesar. Von diesem wurde er adoptiert und bekam später den Ehrentitel Augustus, zu Deutsch der Erhabene. Dieser Titel deutet schon darauf hin, dass dieser Mann mehr sein wollte als nur ein weltlicher Herrscher. Er hielt es für angemessen, sich selbst ein Stück göttlicher Würde zuzusprechen. Auch wenn er jede Menge Steuergelder brauchte, um sein riesiges Reich militärisch abzusichern und seinen eigenen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Weiter aus dem Lukasevangelium Kapitel 2, die Verse 3 bis 7. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Gemeint ist seine Verlobte. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Bethlehem wird die Stadt Davids genannt, weil er selbst, der spätere König von Israel, in Bethlehem geboren wurde. Und weil sowohl Josef als auch Maria zur Abstammungslinie Davids gehörten, mussten sie zur Steuerschätzung von Nazareth in Galiläa in das südlich gelegene Bethlehem nach Judäa reisen. Es ist schon irgendwie verrückt, dass der wohlhabende Kaiser im fernen Rom, der selbst gern ein bisschen Gott gewesen wäre, eine schwangere Frau im fernen Galiläa zu einer solchen beschwerlichen Reise zwingt. Und dass diese Frau dann in der Fremde und unter primitiven Umständen ihr Kind zur Welt bringt, und zwar den Sohn des lebendigen Gottes. Kaiser Augustus war ein Mann, der Macht besaß und nach Wohlstand und Anerkennung strebte. Gottes Sohn dagegen wurde in ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Irgendwo in der römischen Provinz Judäa, in der Kleinstadt Bethlehem, kam er zur Welt und wurde, weil nirgendwo mehr eine freie Herberge zu finden war, in eine Futterkrippe gelegt. Stellen Sie sich vor, jemand hätte damals zu Kaiser Augustus gesagt, »Hör mal, da gibt es eine junge Frau mit Namen Maria, die ist hochschwanger. Von der kannst du nun wirklich nicht erwarten, dass sie sich ins weit entfernte Bethlehem aufmacht. Außerdem kannst du auf die paar Kröten, die sie dir an Steuern einbringt, doch bestimmt verzichten.« Also hätte das jemand zu Kaiser Augustus damals gesagt, dann hätte er wahrscheinlich geantwortet, »Was kümmern mich schwangere Frauen und ihre Babys? Ich will mein Geld und damit basta.« Nun, vermutlich hat niemand versucht, König Augustus ins Gewissen zu reden, aber im Rückblick betrachtet wurde er doch zu einem Werkzeug in Gottes Hand, der damit eine Prophezeiung aus dem Buch Micha zur Erfüllung brachte. Dort heißt es nämlich, »Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.« Jesus wird eines Tages Herr sein, er, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Was für große Worte für ein kleines Kind, das kurz nach seiner Geburt von seiner Mutter in Windeln gewickelt und in eine Futterkrippe gelegt wird. Das Lukasevangelium scheut sich nicht davor, uns den Sohn Gottes in seiner ganzen Bedürftigkeit vor Augen zu malen. Gott wurde Mensch. Das ist gewiss wahr. Zurück zu unserem Bibeltext. Hören Sie nun aus dem Lukasevangelium Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Wieder gibt es hier einen scheinbaren Widerspruch zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was passiert ist. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, sagt der Engel. Zu einem solchen Heiland und Herrn müssten eigentlich alle Großen und Mächtigen dieser Welt hinpilgern, um ihm die Ehre zu geben. Doch dieser Heiland und Herr hat sich ganz klein gemacht, zart und verletzlich. Er hat darauf verzichtet, mit Glanz und Gloria in Erscheinung zu treten. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Er ist zwar der Sohn Gottes und verzichtet keineswegs auf seine Göttlichkeit, aber er verzichtet freiwillig auf sämtliche Privilegien, die damit verbunden sind. Indem er selbst Mensch wird, kommt er den Menschen ganz nahe. Ich lese weiter ab Vers 12. Des Weiteren spricht der Engel zu den Hirten draußen auf dem Feld: Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Den letzten Satz kennen Sie vielleicht auch noch in einer anderen Formulierung. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das hört sich fast so an, als ob sich die Engel wünschen würden, dass Gottes Handeln bei den Menschen gut ankommen möge, dass ihnen gefällt, was Gott tut. In Wirklichkeit geht es jedoch um das unverdiente Wohlgefallen, das Gott an den Menschen hat. Obwohl die Menschen sündigen, liebt Gott die Menschen und schickt deshalb seinen Sohn zu ihnen. Das ist die Botschaft von Weihnachten schlechthin. Weiter ab Vers 15. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Ich vermute, dass die Hirten die ersten waren, die das Kind damals aufsuchten. Bildliche Darstellungen oder auch traditionelle Weihnachtskrippen mit Stall, Stern, Futterkrippe und Figuren lassen häufig den Eindruck aufkommen, als ob die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland sich getroffen haben könnten. Ich halte das jedoch für unwahrscheinlich, denn in dem Bericht über die Weisen aus dem Morgenland, der in Matthäus 2 zu finden ist, heißt es: Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Bei Matthäus ist also von einem Haus die Rede. Und eine Futterkrippe als Ersatz für eine Wiege oder ein Bettchen wird nicht erwähnt. Ich schließe daraus, dass der Besuch der Weisen aus dem Morgenland erst später stattgefunden hat, als Bethlehem nicht mehr so überfüllt war von Leuten, die wegen der Steuerschätzung dorthin kommen mussten. In der Zwischenzeit, so meine Vermutung, konnten Maria und Josef in einer Herberge unterkommen. Weiter ab Vers 17. Als die Hirten das Kind gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Eben habe ich schon erwähnt, dass die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums zu finden ist. Gleich im Anschluss daran wird dort berichtet, dass Maria und Josef mit ihrem Kind nach Ägypten flohen, weil König Herodes befahl, alle Kleinkinder in Bethlehem und Umgebung zu töten. Die Frage der Weisen aus dem Morgenland, wo denn der neugeborene König der Juden anzutreffen sei, hatte ihn in panische Angst versetzt. Er fürchtete in Jesus einen Konkurrenten, der ihm eines Tages gefährlich werden könnte. Von all dem berichtet das Lukas-Evangelium nichts, sondern nach dem Abschnitt über die Hirten, den ich eben vorgelesen habe, wird die Beschneidung Jesu am achten Tag nach seiner Geburt erwähnt. Anschließend wird die sogenannte Darstellung Jesu im Tempel geschildert. Dabei ging es um die Weihe des erstgeborenen Sohnes, also um eine symbolische Übereignung an Gott. Außerdem sollte eine Wöchnerin 40 Tage nach der Geburt ihres Kindes ein Opfer darbringen, um wieder kultisch rein zu werden. Hören Sie nun die Verse 21 bis 24, die von all dem berichten. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn, also Jesus, nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die verschiedenen Opfervorschriften aus dem 3. Buch Mose, die wir in den zurückliegenden Wochen kennengelernt haben. Ein paar Turteltauben oder andere Tauben waren die Opfertiere von armen Leuten, die sich nicht mehr leisten konnten. Das heißt, Jesus ist nicht nur in ärmlichen Verhältnissen zur Welt gekommen, weil in Bethlehem zur Zeit der Steuerschätzung alle Herbergen überfüllt waren, sondern auch, weil Maria und Josef wirklich arme Leute waren. Maria, Josef und ihr kleiner Sohn waren gerade in den Tempel gekommen, um für Maria das Opfer darzubringen und den kleinen Jesus, wie es im Bibeltext heißt, dem Herrn darzustellen. Da kam es zu einer außergewöhnlichen Begegnung. Ich lese weiter ab Vers 25. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, »Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.« Noch ein Bibeltext, der von manchen Leuten als Lobgesang des Simeon bezeichnet wird. Das wäre dann der 5. nach den Lobgesängen von Elisabeth, Maria und Zacharias und dem Lobgesang, den die Engel bzw. die himmlischen Heerscharen bei den Hirten auf dem Feld anstimmten. Interessant ist die Tatsache, dass Simeon, wie vor ihm Zacharias und Elisabeth, zu den rechtschaffenen Leuten gezählt wurde, die Gott und sein Gesetz achteten. Aber auch Simeon wusste, dass die Einhaltung des Gesetzes allein nicht ausreichte. Als er Jesus sah, wusste er, er ist der Heiland, der das Problem der Sünde ein für allemal lösen wird. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht der Rest von Lukas 2 im Mittelpunkt und zusätzlich der Anfang von Kapitel 3. Unter anderem geht es um den Vorfall, den ich in dieser Sendung bereits erwähnt habe. Jesus und seine Eltern halten sich wegen des Passafestes in Jerusalem auf. Doch als Maria und Josef nach Hause aufbrechen wollen, ist ihr Sprössling verschwunden. Ein Vorfall, der in vergleichbaren Fällen ein heftiges Donnerwetter zur Folge haben könnte. Ich freue mich, wenn Sie durch die Bibel wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiederhören.